Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute geht es um Finanzkennzahlen und warum diese auch für dich als PO wichtig sind. Wir wünschen dir neue Impulse aus dem Gespräch von Simonetta Bateiger und Tim.
Trocken, heute wird's dröge, heute geht's um Finanzen. Nein, stimmt natürlich nicht, es wird nicht trocken und dröge, aber es geht tatsächlich um Finanzen, konkret um Finanzwissen für Produktmenschen. Was sollte ich als Product Ownerin, was sollte ich als Produktmanager wissen rund um das Thema Finance, rund um das Thema Budgetierung? Darum soll es heute gehen. Und dazu habe ich einen Gast an meiner Seite, die wirklich perfekt dafür geeignet ist, meiner Ansicht nach, weil sie das richtig viele lange Jahre auch als Expertin gemacht hat. Finanzwesen, Finance and Controlling. Bevor ich hier zu viel verrate, herzlich willkommen, liebe Simonetta. Simonetta Bateiger ist heute zu Gast. Hi.
Hallo Tim, schön wieder hier zu sein.
Genau, wieder hier zu sein, das ist das richtige Stichwort. Du warst nämlich schon vor einer ganzen Weile mal bei uns zu Gast. Du bist als Product Leadership Coach normalerweise unterwegs und wir hatten da eine ganz spannende Folge schon, die wir auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes hier verknüpfen werden. Aber heute soll es um ein eigenständiges Thema gehen. Ich bin letztens über einen Blogpost von dir gestolpert mal wieder, wo es darum geht, wie man High-Performing-Product-Teams kreiert. Und ein wichtiges Thema, wenn ich das richtig verstanden habe, war eben auch, dass das Wissen über Business-Konzeptionen, über Finance ein ganz entscheidender Punkt für Produktmenschen ist. Und darüber wollte ich mit dir heute gerne nochmal ein bisschen reden. Aber bevor ich hier was Falsches sage, wir zwei kennen uns jetzt schon eine ganze Weile auch aus der Community, haben auch gemeinsame Dinge, die wir mit dem Product Tank zum Beispiel treiben. Du bist genau als Coach unterwegs, bist zertifizierte Coach, bist eben im Product Leadership Bereich sehr stark unterwegs, hast mit deiner Website Inclusive Leaders super gute Blogbeiträge auch immer wieder, werden wir alles verlinken. Jetzt hast du aber zuletzt auch explizit angefangen, so Kohortentrainings, so Minikurse oder Kurse, Online-Kurse explizit rund um Finanzwissen zu geben. Und da fragt man sich natürlich als erstes, warum darf die das? Warum kann die das? Also mal ganz offen gefragt, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund. Du warst lange selber Produktführungskraft oder Führungskraft in Produktrollen. Aber was ist dein Bezug zum Finanzwesen und Controlling?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen überraschend. Ich bin ja nicht mehr ganz so jung. Aber mein Start in meine berufliche Karriere war tatsächlich rund um dieses Thema Finanzen, Buchhaltung, Gehälter machen, die Gewinn- und Verlustrechnung vorbereiten, die Bilanz vorbereiten, den Jahresabschluss machen in einem kleinen Unternehmen in Aschaffenburg, was IT-Serviceleistungen verkauft hat. Und dann habe ich während dem Studium damit mein Geld verdient und meine Miete bezahlt und alle diese Dinge gemacht. Und als ich nach dem Studium in die USA gegangen bin, war mein allererster Job, den ich dort gefunden habe, auch genau mit diesem Thema in einem Non-Profit. Ich habe dort Controlling und Accounting gemacht, also auch wieder jahrelang Zahlen angeschaut. Und auch als ich dann in mein erstes Tech-Unternehmen gekommen bin, wo ich dann später den Switch von Finance zu Sales zu Produkt gemacht habe, habe ich mit Accounting angefangen. Ich war Director of Finance, bevor ich Director of Sales wurde, bevor ich als Individual Contributor in ein Produktteam gegangen bin und meine erste Produktrolle hatte. Und habe natürlich immer in den folgenden Jahren, in denen ich dann im Produktbereich Karriere gemacht habe, in denen ich da meine erste Produktführungsrolle bekommen habe und dann in andere Unternehmen gegangen bin, wieder Produktarbeit gemacht habe, ich habe immer auf die Zahlen geguckt, weil für mich war das ganz klar, dass zum Erfolg eines Produktes nicht nur gehört, dass ich verstehe, welches Problem löse ich überhaupt für meinen Kunden, was ist mein Wert für meinen Kunden, sondern auch, welchen Wert stellt das, was wir hier machen, für mein Unternehmen dar. Weil am Schluss muss irgendwie das Gehalt, was für mich bezahlt wird, mit irgendwas verdient werden. Und dieses Geld, was reinkommt, das muss irgendwie über mein Produkt reinkommen oder kommt über andere Verkäufe, die das Unternehmen irgendwo generiert, herein, was auch dazu führt, dass es in vielen Unternehmen sehr viel Macht im Sales-Team gibt, weil scheinbar hat das Sales-Team die Zuständigkeit für Revenue kreieren und wir im Produktteam werden als Cost-Center gesehen und als Geld ausgeben für Gehälter und Server und andere Dinge. Und es ist nicht immer klar im Unternehmen, so dieses Storytelling, dieses Wertversprechen, was macht ein Produktteam überhaupt, dass wir auch Revenue generieren und natürlich damit auch positiv zum Unternehmenserfolg beitragen.
Jetzt ist dein Lebensweg, dein Karriereweg, dein Pfad über diese Themen reinzukommen, Finance und Accounting, sicherlich eher unüblich oder was Besonderes, Special Capabilities. Und die meisten von uns kommen vielleicht eher aus so einer Dimension Technik und IT oder eben der Produktdimension vom User her, also UX. Und die dritte Dimension ist natürlich, so wie ich auch, ich sage immer, ich bin blöder BWLer, ja klar, ich bin Diplomkaufmann. Also nicht ja klar, aber ja, ich bin Diplomkaufmann. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich viel Ahnung von Finance und Controlling habe, weil das ja auch innerhalb der Betriebswirtschaftslehre ein spezieller Bereich ist. Also es gibt genug blöde BWLer wie mich, die trotzdem nicht so tief in diesem Finanzierungs- oder Finance- und Budgetierungs- und Bilanzierungsthemen drin sind, würde ich behaupten, oder? Wie ist dein Blick? Wie viele deiner Art hast du denn in der Produktwelt so getroffen?
Nicht so viele. Und tatsächlich habe ich einen Job auch nur deshalb bekommen, weil ich das beides kann. Das war ein Produkt, was für CFOs gebaut wurde, was global Payroll und Financials und Expense Reporting in einer Plattform zusammengefasst hat und es damit Audit Ready gemacht hat. Und ich wurde eingestellt als Produktmitarbeiterin, weil ich diesen Finance-Background, also das Domainwissen und das Fachwissen hatte und Produktmanagement konnte. Es gibt nicht so viele von uns, das ist richtig, aber was ich schon auch wichtig zu sagen finde, ist die von uns, die eine Karriere im Produktmanagement machen wollen und CPO werden wollen oder vielleicht mal ins Board eines Unternehmens wechseln wollen, die müssen die Zahlen verstehen. Also egal, ob ich das ursprünglich mal gemacht habe oder unterwegs irgendwann mal lerne, wenn ich diese Vorstellung habe, ich will mal ins C-Level Executive Team mit aufgenommen werden und dort auch ernst genommen werden, dann ist es sehr hilfreich, wenn ich die Zahlen zumindest grundlegend verstehe.
Das finde ich halt wichtig, nicht nur, wenn man das als Domänenwissen braucht, wie jetzt in deinem Beispiel der einen Stelle, sondern darüber will ich jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen. Wenn ich jetzt ganz normale Product Ownerin, Produktmanager bin, in einem Produktkontext, der jetzt erstmal nichts mit Finance an sich zu tun hat, wozu sollte ich das wissen müssen? Also soll ich mich denn nicht viel mehr um andere, ich habe ja wirklich auch andere Themen, um die ich mich kümmern muss. Wenn du so ganz kurz pitchen würdest, wozu braucht man das? Wozu braucht man Finanzwissen als stinknormaler Product Owner?
Um zu verstehen, welchen Wert ich für mein Unternehmen darstelle mit meiner Produktfunktion. Wir tragen ja etwas dazu bei, dass zum Beispiel Umsatz generiert wird oder dass auch Kosten generiert werden. Und mir muss klar sein, dass wenn ich so einen normalen Sprint plane, dass der ja zwischen 25.000 und 40.000 Euro kostet, alleine in Personaleinsatz. Und das muss ich ja irgendwie rechnen. Ich kann nicht jede zwei Wochen 25.000 Euro ausgeben, ohne dass irgendwas dabei herumkommt und ohne dass irgendwann irgendeiner auf die Idee kommt zu fragen, lohnt sich das denn? Brauchen wir dieses Team? Und wenn ich mich da umgucke, da draußen in unserem Markt gerade, wie viele Unternehmen gerade massenweise Leute entlassen haben, wie viele arbeitslose Produktmanager es gibt, die vielleicht nicht gut darstellen konnten, welchen Wert ihr Team für das Unternehmen liefern konnte, dann sehe ich da schon Zusammenhänge. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das versteht, dass das, was wir bauen und mit dem vielen Geld, was wir in die Hand nehmen für unsere Teams, die wir Sprint für Sprint einsetzen, sich wirtschaftlich rechnen muss für mein Unternehmen, weil sonst ist irgendwann mal mein Paycheck in Gefahr. Und ich glaube, das muss man verstehen, egal welche Rolle man im Team hat, ob man jetzt der Produktmanager ist oder der Ingenieur oder der QA-Mitarbeiter oder der Coach, ist egal. Alle bauen an dem gleichen Ding mit, zusammen mit Sales und Marketing und dem Finance-Team und allen anderen, die es im Unternehmen sonst auch noch gibt.
Du hast das Stichwort genannt, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Ne? Das ist ja das, was wir eben mit diesen, wenn man auf die vier großen Risiken guckt, mit dem Business Viability Risk auch immer meinen, dass man eben vielleicht eine tolle Produktidee hat, was auch ein Problem löst und so weiter und nutzbar ist und technisch machbar ist, aber vielleicht nicht langfristig tragbar ist. Und in die Ecke spielt, glaube ich, das rein, da auch eine Kenntnis zu haben oder zumindest mit denen, die sich da richtig tief drin auskennen, gut reden zu können. Das wäre so meine Empfehlung. Ich muss zumindest mit auf Menschen zugehen, die dieses Finance-Wissen haben. Im besten Fall organisiere ich mir das ansonsten im Team, wenn ich es selber nicht habe oder selber nicht aufbauen möchte. Aber wann setze ich es ein, wäre jetzt so die Frage. Eher mit dem Finanzteam? Muss ich mit dem Finanzteam wirklich reden oder setze ich es eher ein mit der Geschäftsleitung oder mit den internen Auftraggebern? Wie ist so deine Erfahrung dort?
Also anfangen würde ich, glaube ich, erstmal mit meinem eigenen Team. Weil was ich gemerkt habe, ist, dass ganz oft im eigenen Team auch keiner darüber nachdenkt, wie Wirtschaftlichkeit eigentlich funktioniert. Und dann kommen so tolle Ideen wie, ach, lass uns mal das machen in einer neuen Programmiersprache, weil das finde ich spannend. Ja, was bringt uns das denn? Und es muss sich rechnen am Ende des Tages, weil sonst kommt wirklich irgendwann ein Controller um die Ecke und sagt, naja, das lohnt sich nicht. Und ich glaube, da erstmal so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie funktioniert das denn? Was müssen wir erwirtschaften als Team, damit sich unsere Existenz rechnet? Das ist, glaube ich, so der Schritt eins. Und wenn man da Hilfe braucht, weil man da gar nicht weiß, wo ich überhaupt anfangen soll, dann kann man sich ja jemanden schnappen aus dem Finance-Team. Es muss auch nicht direkt der CFO sein. Es kann ja irgendein Teammitglied sein, mit dem ich mich vielleicht gut verstehe, wo ich sagen kann, erklär mir das doch mal. Was ist, also hier sind die Sachen, die ich mir überlegt habe, wie unser Businessmodell funktioniert. Meistens weiß man das ja relativ gut im Produktbereich. Also ich weiß, habe ich zum Beispiel ein Subscription-Business oder ich weiß, wir sind ein Ad-Based-Business, was auf dem Anzeige von Ad-Impressions basiert oder ich bin ein Service-Business, was auf dem Verkauf von Serviceleistungen basiert. Also diese grundsätzlichen Züge, die kenne ich ja meistens schon. Und wenn ich mir dann überlegen kann, ah, okay, wir müssen so und so viel davon verkaufen, damit ungefähr so viel Umsatz entsteht, was kann ich denn beitragen, um diesen Umsatz zu erhöhen? Oder was kann ich machen mit meinem Team, damit wir Kosten sparen und effizienter arbeiten können? Das sind so die Schräubchen, an denen ich drehen kann, um zu sagen, ah, ich kreiere auch Geschäftserfolg mit. Und ich glaube, da kann man anfangen, einfach mal in Dialog zu gehen und neugierig zu werden und Fragen zu stellen.
Ich glaube, gerade jetzt auch ganz aktuell das ganze Thema AI oder KI-Einsatz, das ist ja auf der Kostenseite auch spannend. Ne? Also diese Tokens zu nutzen, also die Nutzung dieser APIs, wenn man es also wirklich AI in das Produkt einbaut, so ist mein Verständnis davon, sind ja im Endeffekt variable Kosten, die ich produziere mit meinem Produkt und sich das anzugucken, ist wichtig, diese zu kennen. Das kann man auch auf frühere Sachen beziehen. Meinetwegen, ich packe alles in die Cloud oder nutze Cloud-Services. Da kann die Kosten auch schnell explodieren bis hin zu, weiß nicht, ich kann mich noch daran erinnern, als wir anfingen, Google Maps irgendwo in Produkte einzubauen und dann einfach mal berechnet werden musste, wie viel kostet uns der Kram denn und wie lange können wir denn damit noch unterwegs sein. Ein konkretes Problem, auf das ich selber oft gestoßen bin, ist, dass es schwierig war, an überhaupt solche Zahlen ranzukommen. Also du hast gerade gesagt, ja klar, geh auf Leute aus dem Finance-Team zu, gehe ich mit. Ich habe auch Situationen erlebt, wo es überhaupt nicht erwünscht war, dass Produktteams, die Product Leader vielleicht noch, aber Produktteams überhaupt Zugang und Transparenz zu den Wirtschaftlichkeitszahlen hatten. Hast du da irgendwie einen Tipp, was man da tun kann?
Ja, ich würde erstmal ganz offen hingehen und fragen. Meine Erfahrung ist, dass man oft die Zahlen bekommt, dass oft so die Philosophie im Unternehmen besteht. Zahlen werden geteilt auf einer Need-to-Know-Basis. Und wenn ich begründen kann, warum ich diese Zahlen gerne hätte und was ich damit machen möchte, nämlich, dass ich mir zum Beispiel einen Business Case rechnen möchte für irgendetwas, dann ist in meiner Erfahrung das immer okay gewesen und ich habe die Zahlen auch bekommen, mit denen ich arbeiten wollte und musste. Und manchmal kann man auch einfach mit Public Averages rechnen. Also wenn ich mir ausrechnen will, was kostet mich denn mein Team, dann kann ich ja auch ein Durchschnittsgehalt einfach mal ansetzen, das ich mir irgendwie von Glassdoor geholt habe oder so. Da muss ich ja nicht genau wissen, was mein Kollege im Team kostet. Aber die groben Züge des eigenen Business Models mal zu rechnen, das kann man ja auch erstmal machen. Man kann ja so ein Template nehmen und das einfach mal reinsetzen und mal schauen, was dabei rauskommt. Und dann hingehen zum Finance-Team und sagen, guck mal, das habe ich mir überlegt. Siehst du da irgendwie was, was grob falsch ist? Habe ich das sehr viel zu hoch, sehr viel zu niedrig gerechnet? Was fällt dir denn daran auf? Was würdest du challengen? Und schon ist man drin in diesem Gespräch, in dem man auch ernst genommen wird als die Person, die ein Interesse an den Zahlen hat.
Ja. Ja, das finde ich einen charmanten Tipp, einfach mal mit Zahlen reinzugehen und zu fragen, liege ich hier richtig? Ne? Schöne,
ja.
Schöne Sache. In deinem Kurs machst du ja auch Dinge, du beschreibst es so ein bisschen als, wir trainieren Financial Storytelling. Ich finde den Begriff total spannend, weil Storytelling ist ja das, wo wir auch ein riesen Anhänger von sind, so grundsätzlich auch so im Stakeholder-Management oder in der Zusammenarbeit mit Stakeholdern. Ist Financial Storytelling für dich dann nochmal was Spezielles oder wie beschreibst du das und wie nutzt du das und setzt es ein?
Also für mich ist es halt einfach ein Storytelling rund um mein Stakeholder Audience Finance Team und Executive Team und Board, in denen ich in ihrer Sprache zu den Themen, die die interessieren, nämlich arbeiten wir wirtschaftlich? Wie schaut es aus mit dem Profit diesen Monat? Wie schaut es aus mit unserer Evaluation? Wie schaut es aus mit unserer Marge zum Beispiel? Wenn ich Ihnen dazu was sagen kann, wie das, was mein Team tut, positiv auf diese Zahlen einwirkt, dann erzähle ich Ihnen eine Geschichte, die die wirklich auch interessiert. Und das ist ja das, was wir damit erreichen wollen. Wir wollen irgendwie auf Augenhöhe mit diesen Funktionen im Unternehmen zusammenarbeiten, von denen ernst genommen werden, von denen vertraut bekommen, dass wir die richtigen Roadmap-Entscheidungen treffen, die richtigen Dinge priorisieren. Und wenn ich da zeige, dass ich die Zahlen mitdenken kann, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass ich dieses Vertrauen auch bekomme.
Ich sage auch immer oder empfehle immer Coaches auch, versuche der bestinformierteste Mensch im Raum zu sein. Das ist nicht immer möglich, aber wenn irgendwelche solche Zahlen oder solche Abkürzungen, solche Fachbegriffe durch den Raum fliegen, dann nimm dir die mit und ergoogle sie dir oder erfrag sie dir, ne, bei denen, die sie benutzt haben, vielleicht nicht coram publicum, aber im Nachgang, weil das ist dann die Sprache, die in dieser Runde, in dieser Stakeholder-Sphäre dann vielleicht gesprochen wird. Und damit schaffst du selber auch viel mehr Vertrauen in deine Rolle, ne? So wie du es eben beschrieben hast, wenn du selber als Produktmensch zeigst, dass du ein Business Case rechnen möchtest, ich halte es mal bewusst so im Konjunktiv, dass du Interesse daran hast, das Business-wise zu rechnen, dann wird das meiner Sicht nach mit offenen Armen empfangen. Weil das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, das Finance-Team als Stakeholder zu verstehen, ist für mich so wichtig, weil, also, bin ich mal gespannt, wie du das siehst, aber mein Erleben war von Finance-Teams und Controllern, ja, das war meistens so ein notwendiges Übel, mit denen zu sprechen. Entweder irgendwie zum Jahreswechsel in Budgetierungsrunden oder wenn irgendwas schiefgelaufen war oder die kamen mit Fragen an. Also im Endeffekt, da dachte ich immer so, oh, das ist so eine verwaltende, aber wenig gestaltende Tätigkeit. Eigentlich will ich gar nicht so viel mit denen zu tun haben. Jetzt saßt du ja auf der anderen Seite des Tisches in deiner Frühzeit deiner Karriere. Wie hast denn du das so empfunden? Und anders, warum kann Finance überhaupt so spannend sein?
Also ich glaube, Finance wird vor allem dann spannend, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Scaling-Up-Business unterwegs bist oder auch in einem Konzern, wo einfach das, was am Ende den Geschäftserfolg treibt, im Finance-Team zusammengefasst, aufbereitet, reportet wird und dann natürlich auch besprochen wird. Und aufgrund dieser Zahlen und aufgrund dieser Business Cases, die dort besprochen werden, werden Entscheidungen getroffen, die dann uns wieder betreffen, nämlich dürfen wir neue Leute einstellen? Bekommen wir das Okay für eine Projektidee? Bekommen wir das Funding für die Server, die wir brauchen? Ist es in Ordnung, dass wir irgendwie jetzt ein großes Refactoring machen, weil uns sonst irgendwie die gesamte Plattform um die Ohren fliegt, was natürlich den Umsatz gefährden würde? Und deswegen ist es, glaube ich, eigentlich unerlässlich, sich mit dem Business auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Finance-Team für mich, sondern das ist das gesamte Unternehmen, was mit seinem Geschäftserfolg entweder positiv sich bewegt oder halt auch nicht. Und gerade wenn ich jetzt in einem Scale-Up bin, was vielleicht auch einen Investor sucht oder was einen Private Equity Acquisition vorbereitet oder schon hat oder sich auf den Exit vorbereitet, da wird regelmäßig auf die Zahlen geschaut. Und diese Zahlen bedeuten, ob neues Funding reinkommt, ob wir einen Investor finden, ob wir uns verkaufen können, ob wir einen IPO machen können, ob wir von der Bank einen Kredit bekommen und so weiter. Also das ist für das Unternehmen ja ein essentiell wichtiges Thema. Und ich glaube, es ist einfach auch im Produktbereich wichtig zu verstehen, welchen Beitrag leisten wir denn dazu? Und wir können da ja mitgestalten. Das ist ja das Coole daran, im Produktteam zu sein.
Zumindest in überschaubaren Organisationen. Also mein Erleben ist, wenn ich in konzernigere Umfelder komme, dass ich mich sehr weit weggefühlt habe von diesen Finanzinformationen, aber auch von den Finanzentscheidungen. Und dann wurde eigentlich nur noch über die Jahresbudgets maximal gesprochen. Da können wir gleich nochmal sagen, was das heißt.
Aber ich würde das gerne challengen, Tim. Yeah. Also ich habe vor 6 Monaten ungefähr mit einem ehemaligen Amazon-Mitarbeiter, einer unserer Product Tank Co-Organizer in London, gesprochen. Der hat auch berichtet, wie das da so war. Ist ja auch ein sehr großes Unternehmen, Amazon. Und es ging dann schon ganz krass darum, welche Größe Business Case ist dann ein Projektgröße, die ein tatsächliches Funding auch bekommt, die vielleicht zur Folge hat, dass sich eine Business Unit daraus strukturiert. Oder man ist halt so ein Unterferner-Liefen-Thema, Produktteam, für das sich keiner interessiert. Also da war ganz klar, auch wenn ich an einer Sache mitgearbeitet habe, die den Gesamtunternehmenserfolg in materieller Weise beeinflusst hat, also nicht mit 0,001%, sondern vielleicht mit 5% oder 10%, dann ist es ein Karriere-Accelerator. Und das ist auch in jedem anderen Unternehmen so, wenn ich an dem Produkt mitarbeite, was irgendwie den Geschäftserfolg um 30% steigert, dann habe ich ein ganz anderes Standing im Unternehmen, wenn es um Promotions geht, als wenn ich bei irgendwas mitarbeite, was nicht materiell irgendwie den Unternehmenserfolg beeinflusst. Und sich darüber mal klar zu sein, wo stehe ich überhaupt, da muss ich noch mit niemandem geredet haben im Finance-Team oder irgendwo anders, aber das sagt mir, gibt mir eine Information darüber, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich eine Promotion bekomme?
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass eine ganze Reihe von Hörern und oder auch Hörerinnen sagen, oh, aber ich bin kein Zahlenmensch. Oh, das motiviert mich gar nicht. Mathe war noch nie so mein Baby. Und ich will lieber nutzerzentriert arbeiten. Das ist doch viel wichtiger. Ich meine, das ist ja auch ein Thema, was wir halt häufig hier stressen, ne? Auf die Nutzerprobleme zu gucken, kundenzentriert, nutzerzentriert zu arbeiten. Aber bleiben wir mal bei diesem Kernfakt, dass sich die Leute einreden, vielleicht so als Überzeugung haben, oh, ich bin kein Zahlenmensch. Was sagst du denen oder wie führst du Leute ran an diese Welt der Zahlen und Numbers und Zahlenkonzepte ja auch?
Also für mich, als ich mein Team geführt habe, habe ich die Zahlen auch gefeiert. Also wenn wir zum Beispiel einen großen zusätzlichen Deal unterschrieben haben, wo auf einmal unsere Userzahlen verdoppelt oder verdreifacht waren und natürlich entsprechend auch zusätzlicher Revenue reingekommen ist, haben wir das gefeiert. Genauso wie Sales im Unternehmen feiert, wenn die irgendwie einen großen Deal abschließen oder irgendwas machen, so haben wir auch gefeiert, wenn wir im Produkt irgendeinen Erfolg hatten. Und ich glaube, das ist halt auch sowas, wenn man die Zahlen versteht und versteht, wenn ein guter Erfolg rauskommt, kann man zusammen feiern und wird auch von den anderen Teams gefeiert, auch von der Geschäftsführung gefeiert. Und das macht ja auch Spaß. Wenn ich jetzt nicht so gut bin, die Zahlen selbst anzuschauen oder vielleicht sogar ein bisschen Angst davor habe, irgendwie noch nie ein Budget gemacht habe, noch nie ein Business Case gerechnet habe, dann kann man das wirklich lernen. Also ich biete diesen Kurs an, da kann man das lernen, aber du kannst auch einfach losziehen und mal jemanden in deiner Finance-Abteilung fragen und sagen, helf mir mal so ein Template zu machen. Du musst es ja nicht alleine machen. Du kannst es ja mit jemandem zusammen machen. Und damit baut man so eine Brücke in diesen anderen Unternehmensteil rein, der einem dann im Zweifelsfall auch helfen kann, irgendwas zu modellieren oder mit uns zusammen auch feiert, wenn es gut gelaufen ist. Also ich glaube, man muss einfach den Spaß daran auch sehen. Es macht Spaß, wenn man Erfolg hat. Es macht Spaß, wenn man 25% mehr Umsatz erzielt. Es macht Spaß, wenn gesehen wird, dass irgendwas gut funktioniert. Und das sind nicht nur so nice-to-have kleine Feiern, sondern das sind dann Dinge, die im ganzen Unternehmen wirklich sehr positiv wahrgenommen werden. Und ich glaube, diese Recognition und diese Appreciation, die dann kommt, die machen auch jemandem Spaß, der vielleicht nicht so viel Interesse an den Zahlen hat.
Dann lassen, oder ich sag mal so, ich glaube, wir haben im Herbst war es schon mal eine Folge gemacht, Dominik und ich, zum Thema Business KPIs, die Product Owner kennen sollten, aber da interessiert mich auch nochmal so deine Meinung, was sind so die Basics? Du hast gerade eben viel von Umsatz, viel von Kosten und so gesprochen. Das sind vielleicht noch so Begriffe, die man auch so tagtäglich kennt oder versteht. Was sind so von Finance-Wissen her für dich die Basics, die sich ein Produktmensch zumindest mal drauf schaffen sollte?
Die Basics sind für mich verstehen, wie funktioniert eine Gewinn- und Verlustrechnung, was steht auf der Einnahmenseite, was steht auf der Ausgabenseite, wie funktioniert das mit dem Geschäftsergebnis, was sich daraus berechnet, und zu verstehen, wie funktioniert das, was wir machen, entweder als positiver Faktor da hinein, also im Sinne von wir generieren mehr Umsatz, oder als negativer Faktor im Sinne von wir generieren mehr Kosten ohne zusätzlichen Umsatz. Und neben Unternehmen gibt es dann noch andere Kennzahlen, die angeschaut werden. Das könnte zum Beispiel sein in Customer Lifetime Value. Es könnte sein, dass man auf Monthly Recurring Revenue schaut. Es könnte sein, dass man auf die Gross Margin schaut. Und wer jetzt nicht weiß, was das ist, der kann das googeln, so wie du das vorher schon gesagt hast. Aber ich würde da auch hingehen zum Finance-Team und die fragen, auf was schaut ihr denn? Weil je nachdem, in manchen Unternehmen wird gerade sehr auf Wachstum gepocht, dann gucken die auf Umsatzwachstum. In manchen Unternehmen wird sehr auf Profitabilität geschaut, dann schauen die wirklich auf jeden Pfennig, der ausgegeben wird und auch auf jeden Pfennig, der extra reinkommt. Und je nachdem, was gerade wichtig ist im Unternehmen, das können die Kollegen im Finance-Team sehr gut erklären, kann man dann besser erzählen, wie das, was man macht, darauf auch positiv einwirkt. Und diese Systematik zu verstehen, wie ein Business Case funktioniert, wie das, was darin positiv an Revenue reinkommt, in der Gewinn- und Verlustrechnung auftaucht oder wie das, was wir ausgeben, hauptsächlich unsere Gehälter, in der Gewinn- und Verlustrechnung als Kosten auftaucht und den Geschäftserfolg schmälert. Das sind so Sachen, die muss man, glaube ich, einmal gesehen haben, einmal erklärt bekommen haben. Ist kein Rocket Science. Und dann versteht man das auch und dann kann man damit arbeiten.
Ist denn sowas wie dann auch Zinsrechnung, Abschreibung, steuerliche Effekte auch wichtig oder gehört das für dich nicht mehr zu den puren Basics, die man so als Produktmensch zumindest drauf haben sollte?
Also damit würde ich nicht anfangen. Wenn man dann irgendwie länger dabei ist und sich damit auch noch beschäftigen will, dann kann man das natürlich machen. Also ich kenne auch ein Unternehmen, Produktleaderin, die dorthin gegangen ist. Die sind jetzt in diesen Zinssqueeze reingekommen. Die haben sich neu finanziert, bevor die Zinsen sehr stark gestiegen sind, hatten ganz tolle Pläne mit Team erweitern und Schulungen und. Und dann sind die Zinsen gestiegen. Und aufgrund dieser krass gestiegenen Zinsen müssen die alles Mögliche einsparen und weglassen, damit sie überhaupt noch profitabel sein können. In so einem Kontext kann es Sinn machen, sich auch mal mit Zinsen zu beschäftigen. Aber meistens sind das die Sachen, die fallen dann unter ferner liefen. Das ist auch nicht das, was wir direkt beeinflussen können im Produktteam. Wir haben mehr Einfluss auf Umsatz und auf die direkt uns zugeschriebenen Kosten. Zinsen verursachen wir ja meistens nicht. Also das ist ja das, ich glaube, wenn man die Basics da versteht und einfach mal fragt, bei sich im Finance-Team spielen denn Zinsen bei uns eine große Rolle? Könnte ja sein, wenn man bei einer Bank ist, dann spielen Zinsen eine große Rolle, ja. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sind Zinsen, Abschreibungen, steuerliche Themen und so weiter, das ist dann für Fortgeschrittene, da würde ich nicht anfangen.
Sehr gut. Das finde ich insgesamt einen guten Tipp, mal auf das Finance-Team zuzugehen und nochmal zu fragen, was sind denn so die Financial KPIs, auf die ihr hier guckt oder auf, ne, vielleicht vertue ich mich ja auch, ne? Und also da nicht rumraten, sondern aktiv fragen, worauf guckt denn die Geschäftsleitung in den Gesprächen mit euch, liebes Finance-Team, am meisten, ne? Worauf wird denn hier Acht gegeben?
Ja.
Und so Sachen wie, keine Ahnung, wie eine Bilanz funktioniert, Kapitalflussrechnung und so, auch eher erweitertes Wissen oder muss ich mir da schon rein?
Ja, würde ich jetzt nicht als erstes lernen wollen, wenn ich im Produktteam arbeite. Für mich ist wichtig zu verstehen, wie beeinflusse ich den Umsatz, wie beeinflusse ich die Kosten, was mache ich wirklich konkret in meinem Team mit diesen Faktoren, wie errechne ich daraus einen Business Case, wenn ich was Neues machen will, um zu sagen, ich hätte gern 5 neue Mitarbeiter und das rechnet sich so und so über die nächsten 3 Jahre. Und dann ist natürlich, wenn ich jetzt noch senioriger werde im Produktteam und ich muss vielleicht das Budget machen fürs neue Jahr, dann muss ich verstehen, wie ein Budget funktioniert und wie Budget mit der Gewinn- und Verlustrechnung zusammenhängt. Aber der Rest, diese ganzen Abschreibungsregeln und sonstigen Dinge, die sind jetzt nicht das, was ich einem Produktmenschen ans Herz legen würde, das in der Tiefe zu lernen, es sei denn, man hat ein Interesse dran. Aber das geht zu weit, finde ich.
Du hast genau mein nächstes Stichwort schon angetippt, Budgetierung, weil das ist, fände ich spannend, du hast das in deinem Kurs ja auch gecovert und das, denke ich, ist eher, gerade wenn man ja Produktverantwortung bekommt, also in irgendwelche Leadership-Positionen kommt, dann kenne ich das auch so, dass dann irgendwann, meistens im dritten Quartal, mal früher, mal später, irgendwer um die Ecke kommt und sagt, hier, machen wir das Budget fürs nächste Jahr, füllen, und meistens ist es nach meiner Erfahrung irgendein Excel-Sheet, wo Werte drinstehen und dann muss ich rumraten, war immer so mein Bauchgefühl, so ja, keine Ahnung, das ist hier so dynamisch, was soll ich wissen, was wir nächstes Jahr brauchen und so. Was muss man denn über Budgetierung aus deiner Sicht wissen und wie kann ich das vielleicht auch aktiv nutzen als Produktmensch?
Also Budgetierung oder Budgets werden ja in den meisten Unternehmen für ein Jahr gemacht, meistens von Januar bis Januar, aber manchmal auch von März bis März, also je nachdem, was man in welchem
das
Unternehmen
man
ist.
Nennt man dann, glaube ich, Fiskaljahr, oder?
Genau, also es gibt irgendeinen Jahreszeitraum, für den man das Budget macht und in diesem Zeitraum macht man dann auch seine Steuererklärung und alles orientiert sich an diesem Fiskaljahr. Meistens, wie du schon sagst, wenn das Finanzjahr wie das Kalenderjahr von Januar bis Dezember geht, dann wird man irgendwann in Q3, Q4 gefragt, dass man die Budgetplanung fürs kommende Jahr macht. Und ich glaube, was man sich dann einfach klar machen muss, ist, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo ich nach den Dingen fragen kann, die ich im neuen Jahr auf jeden Fall haben will. Weil wenn das Unternehmen Budgetierung ernst nimmt, dann ist alles, was im Budget steht, im Prinzip auch schon genehmigt fürs kommende Jahr. Es sollte nicht was Drastisches passieren. Das heißt, wenn ich weiß, ich brauche extra Mitarbeiter für das Projekt ABC und daraus entsteht dann auch irgendein neuer Revenue, den ich mir schon ausgerechnet habe, dann kann ich hingehen und kann sagen, ich hätte gern ab März irgendwie ein zusätzliches Team gefundet und dann kann ich diese Stellen einplanen und kann mit den zusätzlichen Ausgaben rechnen und auch damit rechnen, dass ich dann nicht nochmal nachfragen muss, ob ich dann jemand einstellen darf oder nicht. Und ich glaube, manchmal ist es auch so, rund um ein Budget ist so ein Use it or lose it mit drin. Also wenn das gegen Ende des Jahres läuft und man schaut auf die Zahlen und man hat vielleicht gesagt, für mein Team hätte ich ein insgesamt Trainingsbudget für 20.000 für meine 7 Mitarbeiter für das laufende Jahr und ich habe aber erst 5.000 ausgegeben, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass fürs Budget vom kommenden Jahr die Ist-Zahlen wieder ins neue Jahr geschrieben werden und auf einmal hätte ich nur noch 5.000 Trainingsbudget. Dann ist es vielleicht klug, Ende des Jahres noch ein Training reinzuplanen, noch mehr von diesen 20.000 auszugeben, sodass ich im neuen Jahr nicht dafür streiten muss, dass ich dieses Geld wieder brauchen werde, sondern ist es irgendwie klar, das sind laufende Kosten, die waren im alten Jahr da, die werden auch im neuen Jahr wieder gebraucht werden. Und ich glaube, das sind so Sachen, da muss man sich einfach klar sein. Wenn man Geld, das geplant war, im vorherigen Jahr nicht ausgibt, dann sagt das CFO, das brauchen wir ja wahrscheinlich nicht und planst das neue Jahr nicht rein. Und wenn ich möchte, dass ich mehr ausgeben kann als im vergangenen Jahr, dann muss ich das für das neue Jahr planen und argumentieren können. Und da ist halt dann wieder wichtig zu sagen, ja, ich gebe dieses Geld aus, weil das macht mein Team effizienter oder ich gebe dieses Geld aus, weil damit kreieren wir weniger Churn oder wir machen dieses Projekt oder jenes Projekt, was zu zusätzlichem Umsatz führt. Und das ist einfach wichtig zu verstehen, dass das rund um diesen Budgetzeitpunkt werden diese Entscheidungen getroffen.
Da kommt ja genau dann wieder dieses Financial Storytelling im Kontext der Budgetierung sicherlich auch zum Tragen. Ich würde nochmal gerne einen Sprung machen auf das Thema mein eigener Karriereweg oder wie der vielleicht beeinflusst ist durch solch einen Wissensstand über Finanz- und Business-Konzepte. Du hast es ganz am Anfang schon mal angedeutet, aber lass uns da nochmal reingehen. Wie wichtig ist das A für deinen Karriereweg, aber ja, vielleicht auch für die Bewerbungsphase, wenn ich was Neues suche, etc. Was ist da so dein Blick drauf?
Also ich glaube, je senioriger man wird, desto mehr wird darauf geachtet, ob ich die Zahlen verstehe und mitdenken kann und überhaupt darüber nachdenken kann, was denn Viability oder der kommerzielle Nutzen eines Produktes ist, das ich gerne bauen möchte. Wenn ich CPO werden will und die Zahlen nicht verstehe, sehe ich in der Runde des Executive Teams, wenn die Zahlen in den monatlich angeschaut werden, nicht gut aus. Und dann steht mir wahrscheinlich auch nicht offen, weiter ins Board zu kommen, wenn ich mich mit dem Thema überhaupt nicht auskenne und irgendwie da total unbeholfen damit umgehe. Das heißt, je senioriger ich werde, desto wichtiger ist es, die Zahlen zu kennen, mit Zahlen umgehen zu können, die richtige Sprache zu haben zu diesen Zahlen. Das ist irgendwo unterwegs, muss ich das lernen, wenn ich diese Stellen haben will. Aber auch wenn ich Gründer werden möchte, muss ich die Zahlen verstehen. Also irgendwie muss ich ja auch meine Geschäftsidee, mein neues Startup rechnen. Das sind im Prinzip alles die gleichen Überlegungen. Es muss irgendwoher ein Geld reinkommen, mit dem ich mein Team bezahlen kann. Und im Startup ist das ja manchmal überlebenswichtig. Wenn ich nicht genügend Geld verdiene, um mein Team zu bezahlen, werde ich bankrott. Im Scale-up kann man sich vielleicht leisten, dass man mit dem Team mal eine Zeit lang nicht so viel Wert generiert. Aber auch da ist der Cash, der einfach da sitzt, ja auch endlich. Und irgendwann muss man einfach wieder Geld verdienen, sonst kann man nicht weiterhin Geld ausgeben für Gehälter und mein Team. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, das zu verstehen, weil wenn ich im Produktteam Karriere machen will, dann muss ich das können, dann muss ich diese Zahlen mitdenken können, sonst werde ich nicht ernst genommen. Und ich werde vor allem auch nicht ernst genommen. Das ist etwas, was, glaube ich, alle, die eine Produktrolle haben, gerne haben möchten. Wir möchten nämlich gerne entscheiden dürfen als Empowered Product Team, was wir als nächstes auf die Roadmap setzen. Und wir kriegen die Challenge zu diesen Themen aus dem Business, die dann sagen, na, aber dieser Sales-Deal ist vielleicht wichtiger. Ja, dann muss ich doch argumentieren können, ob dieser One-Time-Sales-Deal für 20.000 fürs Unternehmen mehr Wert generiert oder meine Maßnahme, die jetzt den gesamten Subscription-Revenue um 10% erhöht und am Ende des Jahres 500.000 bringt. Dann, wenn ich das erzählen und erklären kann, dann habe ich auch das Vertrauen vom Unternehmen, entscheiden zu dürfen, was ich als nächstes auf meine Roadmap packe. Wenn ich das nicht kann, dann geht der Sales-Typ zum CEO und sagt, hier 20.000 willst du die haben. Der CEO, ja klar, und hier bitteschön, Produktteam, mach das jetzt mal. Das ist das, was uns oft passiert im Produktteam, wo wir dann dastehen und sagen, jetzt kommt schon wieder einer vom Sales und ich darf gar keine Outcome-Based Roadmap selbst gestalten. Ja, wenn du ein gutes Argument hast, warum das, was du auf die Roadmap setzen willst, mehr Wert ist fürs Unternehmen und das in Zahlen ausdrücken kannst, dann kriegst du wahrscheinlich das Go.
Ja. Also ihr merkt schon, ganz direkte Verbindung zum ganzen Thema outcome-orientierte Produktentwicklung und outcome-orientierte Entscheidungen auch. Du hast, hatte ich am Anfang schon gesagt, da einen entsprechenden Kurs für kreiert. Also du begleitest in so einem Kohortenansatz eine kleine Lerngruppe über mehrere Sessions und dann auch, wenn ich es richtig weiß, eben mit einem individuellen Coaching-Angebot auf Englisch, wenn ich das richtig kenne. Und das kann ich also erstens mal nur empfehlen, wirklich, erstens, weil ich selber von Simonetta an der Stelle schon ein paar Sachen auch gesehen habe, wie sie das rüberbringt, finde ich total griffig und gut verständlich. Und ich glaube, dieses Lernen in einer Gruppe von Menschen in so einer Kohorte, sich auszutauschen, ist einfach ein super Format. Das findet dann, glaube ich, immer, ich glaube, die nächste Kohorte immer donnerstags, ne? Es geht jetzt los am 27. Februar und dann wieder am, lass mich nochmal gucken, dann ist wieder mittwochs dran, ne? 26. März, also nahezu jeden Monat startest du momentan so eine Lerngruppe. Wir werden das auf jeden Fall verlinken. Mir kam eben zum Thema Karriere noch ein Gedanke. Gerade wenn ich jetzt arbeitssuchend bin, und das geht ja einigen Produktmenschen derzeit so, kann das doch auch ein Booster sein, um sich da nochmal ein Stückchen besser auch aufzustellen. Und damit auch in die Gespräche besser reinzukommen. Und wenn ich das, also ich frage mal ganz offen, ich habe es nicht ganz 100% im Kopf, gibt es da irgendwie Möglichkeiten für Arbeitssuchende, irgendwie sogar günstiger dran zu kommen? Ich glaube, du hast immer so ein, zwei Sozialplätze.
Erklärt, genau. Es gibt ein Sliding Scale Pricing, also wenn du gerade arbeitssuchend bist und du möchtest mitmachen, du kannst dir das absolut nicht leisten, dann können wir da sprechen. Entweder einen Discount zu bekommen oder vielleicht sogar das komplett geschenkt zu bekommen, je nachdem, wie viele sich sonst schon angemeldet haben. Also ich bis zu einen werde ich mit komplett kostenlos pro Kohorte mitlaufen lassen und zwei oder drei, die einen Discount haben, auch. Aber wenn sich natürlich Leute anmelden, die den vollen Preis bezahlen können, dann haben die Vorrang.
Weil auch die Simonetta nutzt ihr Finanzwesen. Auch du hast eine Gewinn- und Verlustrechnung. Oh ja. Wunder.
Ich muss meine Miete bezahlen, meine Krankenversicherung und von irgendetwas leben, ja, so ist das.
Ja, fair enough. Ja, Also, jetzt zum Abschluss der Folge haben wir ja immer das Thema finaler Tipp. Vielleicht hast du ihn auch schon genannt, aber was würdest du Menschen, die eben als Product Owner, als Product Manager unterwegs sind und vielleicht noch nicht den Einstieg in dieses Finance-Wissen gefunden haben, was, jetzt mal abgesehen von deinem Kurs, das haben wir jetzt alle verstanden, aber so gibt es so ein Buch oder einen Tipp im Daily Doing, wo du sagst, fang mal damit an?
Mein Tipp ist ein kostenloser Tipp, den jeder, der irgendwo arbeitet, machen kann. Geh mal hin zu deinem Finance-Team und fang einfach an, da ein Interesse zu zeigen und eine Beziehung aufzubauen und sprich mit denen darüber. Und wenn du wissen willst, welcher erste Satz, der könnte zum Beispiel sein, hey, ich habe mir Gedanken gemacht, ich würde gerne die Zahlen besser verstehen. Kannst du mir helfen, zu verstehen, wie unser Businessmodell funktioniert? Kannst du mir erklären, welcher Business Case bei uns gerade vielleicht gut wäre? Sprechen wir über 5.000, 50.000, 500.000? Wo würdest du begeistert sein? Und schon ist man im Gespräch und dann kann man anfangen, ein Gespräch aufzubauen dazu, was ist denn hier wichtig an den Finance-Zahlen? Geht es um Revenue Growth? Geht es um Profit? Geht es um was ganz anderes? Um einfach zu verstehen, wie kann man denn gut zusammenarbeiten und gut zusammen die finanziellen Ziele der Organisation erreichen. Und also mein Tipp ist, geht erstmal hin und betrachtet die Kollegen im Finance-Team nicht als euren Endgegner, sondern lieber als euren Freund. Und dann gestaltet sich daraus wahrscheinlich eine gute Stakeholder-Beziehung. Das wäre mein heißer Tipp. Lasst die Angst fallen und geht einfach mal hin.
Sehr umsetzungsstarker Impuls, vielen Dank. Kann ich nur empfehlen. Ich kann übrigens auch empfehlen, die frühere Folge von Simonetta nochmal anzuhören, aber auch, fiel mir gerade ein, wir hatten mal eine super coole Folge unter dem Stichwort vom Buchhalter zum Product Owner, ein Schätzchen in unseren über 260 Folgen, kann ich auch nochmal verlinken. Ist viel besser, als es klingt, sozusagen im ersten Moment. Also total spannend. Simonetta, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für deine Insights. Ich finde, man merkt so sehr, wie sehr du für das Thema brennst und wie tief du da auch drin steckst und wie sehr du diese Brücke schlägst, eben aus Finanzwissen und Produktleidenschaft. Und hoffe, dass einige von unseren Hörerinnen und Hörern mit dir in Kontakt geraten. Wie erreicht man dich am besten? Über deine Website Inclusive Leaders und wahrscheinlich über LinkedIn, oder?
Ja, LinkedIn, simonetta@inclusiveleaders.de als E-Mail oder meine Webseite. Da gibt es auch einen Button, Contact Me, alles Wege, um mich zu erreichen.
Werden wir wie gewohnt in den Blogpost und in die in die Shownotes auch reinpacken. Ja, ansonsten interessiert uns natürlich auch, wie geht ihr mit so Finanzwissen um? Wenn ihr dazu Impulse habt, wenn ihr vor allem vielleicht Tipps für die anderen habt, wie ihr euch da reingefuchst habt in sowas oder vielleicht auch was für Schwierigkeiten ihr habt, an Finanzdaten zu kommen oder Schwierigkeiten mit eurem Finanzteam, vielleicht auch Tipps, wie ihr das Finanzteam geknackt habt sozusagen, lasst es uns wissen, gerade eben unter dem LinkedIn-Post, den es dann zu der Folge wiedergeben wird oder eben auch als Kommentar auf unserer produktwerker.de Webseite. Vielen Dank für jetzt. Ich hoffe, jetzt gehen alle mal an ihr Vokabelheft und schreiben sich noch ein paar weitere Finanzbegriffe auf und googeln die mal nach.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.